Der heutige Gottesdienst steht im Zeichen des Reformationstages, den wir am kommenden Donnerstag begehen. Und ich möchte, und es ist wichtig, dass wir nicht nur das feiern, was damals war mit Luther und so, ja, sondern dass wir uns fragen, welche Bedeutung hat eigentlich die Reformation für unser Leben heute? Hat das, was Luther erkannt hat, etwas mit unserem Leben und Glauben hier und heute zu tun? Das ist meine Frage und die will ich mit euch heute angehen, weil wenn es einfach nur ist, was mit Geschichte und so, das ist ja was für Geschichtnerds, aber wenn das nichts mit unserem Leben zu tun hat, können wir es eigentlich auch vergessen, aber es hat etwas damit zu tun. So, wir sind ja in vertrauter Runde, ich frage einfach mal so ganz locker hier rein, irgendwelche Dinge, die euch zur Reformation einfallen, keine Referate, keine langen Sätze, einfach irgendwas, was euch zur Reformation einfällt. Einmal im Jahr mit der Schule in die Kirche gehen. Okay, das kenne ich gar nicht. Okay, das kenne ich gar nicht. Das war üblich. Okay. Alles klar. Danke. Was fällt euch noch ein zum Thema Reformation? Erneuerung. Ja, Erneuerung. Danke, Rita. 95 Thesen an der Schlosskirche zu Wittenberg, 1517 von Luther. Danke.
Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer in den Himmel.
Genau. Dörte, genau. Ne? Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Der Ablass. Genau, die Voraussetzung für die Thesen. Ja, genau. Die Freiheit des Christenmenschen, die Freiheit, genau. Du machst hier eine super Überleitung. Kjell.
Dass man nicht alles glauben soll, was gesagt wird.
Dass man noch nicht alles glauben soll, was gesagt wird, genau. Ne? Richtig, das war ja eben das Problem, dass die Kirche etwas gesagt hat und 1500 Jahre lang oder 1000 Jahre lang mussten alle das so glauben. Und Luther hat gesagt, ihr sollt selber glauben, ihr sollt selber denken und darum übersetze ich die Bibel für euch, damit ihr selber prüfen könnt, was da steht und ob das überhaupt mit dem zusammenpasst, was die Kirche sagt. Sehr gut, Kjell, danke.
Wir
Genau, er hat die Bibel ins Deutsche übersetzt, erst das Neue Testament, dann das Alte Testament. Ja, ich möchte heute mit euch über ein Wort reden, das auch etwas mit der Reformation zu tun hat, aber auch mit unserem Leben und mit unserer Gesellschaft. Es geht um das Wort Freiheit. Klaus Elmer sagte schon von der Freiheit eines Christenmenschen, so lautet eine Schrift von Luther. Ich möchte jetzt mit euch über Freiheit nachdenken. Erstmal vier Punkte zu Freiheit grundsätzlich. Freiheit ist ja erstmal kein christliches Wort oder kein religiöses Wort. Auch Menschen, die nicht an Gott glauben, nicht zur Kirche gehen, wünschen sich Freiheit, zumindest in unserem Land. Ja? Freiheit ist ein hohes Gut. Wir betonen, dass wir in einem Land leben mit einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit. Also Freiheit ist uns in unserer Gesellschaft insgesamt sehr wichtig und es ist erstmal nicht unbedingt ein religiöses Wort. Das war der erste Punkt allgemein. Vier Punkte habe ich ja gesagt. So, das zweite ist, Freiheit ist für uns selbstverständlich. Ja, für uns ist das ganz normal, dass wir sagen können, was wir wollen, glauben können, was wir wollen, dass uns da niemand angreift. Problematisch ist es, wenn Freiheit eingeschränkt wird. Das ist wie bei einem Organ, Körperorgan. Ne? Zum Beispiel fühlt man in euch rein und spürt man, wo eure Bauchspeicheldrüse sitzt. Ja, ne? Bauchspeicheldrüse merkt man nicht. Die merkt man nur dann, wenn sie krank wird, wenn sie sich entzündet, wenn sich ein Tumor bildet. Dann merkt man die Bauchspeicheldrüse. Sonst nicht. Und so ist es auch mit der Freiheit. Wenn die Freiheit da ist, wenn alles gut ist, dann nimmt man das nicht wahr. Aber wenn Freiheit eingeschränkt ist, zum Beispiel in der Corona-Pandemie. In der Corona-Pandemie wurde unsere Freiheit begrenzt. Man durfte keine Gottesdienste mehr durchführen, man durfte nicht mehr ins Restaurant gehen und man musste Maske tragen und so. Die Freiheit wurde eingegrenzt und da haben dann Menschen auch empfindlich reagiert und haben gesagt, ich möchte mir die Freiheit nicht nehmen lassen. Der dritte Punkt zur Freiheit allgemein: Freiheit ist immer nur in Bindung möglich. Ja? Es gibt keine absolute Freiheit. Stellt euch vor, ein Fisch würde sagen, ich möchte jetzt ganz frei sein, auch ohne Wasser. Ich möchte nicht mehr im Wasser leben, ich möchte auch vom Wasser frei sein. So, ein Fisch, der nicht mehr im Wasser sein will, der stirbt. Ein Fisch braucht das Wasser. Er ist angewiesen auf das Wasser, um frei zu sein, um lebendig zu sein. Und wenn der Fisch sagt, ich will mich davon befreien, ist er tot. Und so ist es auch bei uns Menschen. Ja? Wir Menschen haben geglaubt im Garten Eden, wir könnten uns von Gott befreien und dann wäre alles super. Und die Menschen versuchen, sich von Gott zu befreien und geraten in die größte Krise unserer Welt. Ja? Also es gibt keine absolute Freiheit. Und das vierte ist, Freiheit hat auch immer was mit Verantwortung zu tun. Ich denke, ich zitiere jetzt mal einen Politiker aus der Corona-Pandemie, nämlich Jens Spahn. Jens Spahn hat gesagt, und das fand ich einen sehr klugen Satz, ich trage die Maske, weil für mich Freiheit mit Verantwortung einhergeht. Verantwortung für mich und für andere. Und ich lasse mir diesen Freiheitsbegriff von keiner Seite wegnehmen. Ja, also Freiheit bedeutet nicht nur, ich mache so, dass es mir gut geht und dass ich frei bin, sondern ich muss immer auch gucken, was bedeutet meine Freiheit denn für die anderen? Das waren jetzt vier allgemeine Dinge über Freiheit. Jetzt ist die Frage, was hat Freiheit mit der Reformation zu tun? Und Kerl hat schon eine Sache gesagt. Kerl hat nämlich gesagt, Freiheit von der Bevormundung der Kirche. Nicht alles glauben, was die Kirche sagt, sondern selber in Gottes Wort lesen, selbst nachdenken und selbst glauben, selbst Entscheidungen treffen. Freiheit von einer Bevormundung der Kirche. Das bedeutet Reformation. Aber auch die Befreiung von einem schlechten Gottesbild. Ja, damals, man dachte 1000 Jahre lang, ganz grob gesagt im Mittelalter, dass Gott vor allem ein Gott ist, der auf deine Fehler guckt. Und wenn er deine Fehler sieht, dann bestraft er dich. Gott ist so ein Kontrollgott und ein zorniger Gott. Ja, das ist vor allem Gott. Und wehe, du machst es nicht richtig, kommst du in die Hölle. Und Luther hat im Neuen Testament entdeckt, dass Gott vor allem ein Gott der Gnade ist und der Liebe und der Treue und der Güte. Ja, es war also auch eine Befreiung von einem falschen Gottesbild hin zu dem Gott, den Jesus von Nazareth uns verkündigt hat. Also, das hat Freiheit mit Reformation zu tun. Nun kann man sagen, gut, wir haben eine andere Situation. Wir leben in einem freiheitlichen Rechtsstaat, super. Wir haben keine Kirche mehr, die uns unterdrückt, auch super. Also ist das Thema Freiheit für uns eigentlich nicht mehr wichtig. Ich glaube schon, ich glaube, dass wir Menschen, dass alle oder viele Unfreiheit kennen. Und ich werde euch jetzt mal 6 Punkte aufzeigen, wo ich auch in Deutschland, auch in unserer Gesellschaft, auch in meinem Leben und du vielleicht auch in deinem Leben, wo ich Unfreiheit erkenne, wo ich mich nach Freiheit sehne. 6 Punkte. Das eine ist, die Anforderungen und die Erwartungen, die andere an uns richten. Ne? Vielleicht sagst du im Job oder in der Familie, in der Gemeinde, ja, man hat, die alten Eltern erwarten was und du weißt nicht, wie du das leisten kannst, oder deine Kinder erwarten, dass du sie finanziell unterstützt. Im Job wird viel erwartet, in der Gemeinde wird noch erwartet und man ist wie ein Hamster im Rad und fühlt sich wie gefangen und nicht frei. Das ist so, dass Menschen sagen, ich komme hier nicht raus aus diesem Hamsterrad. Ich will allen Erwartungen genügen und schaffe es doch nicht. Ein Beispiel für Unfreiheit in unserer Gesellschaft. Ein weiteres Beispiel sind Ängste. Ja, viele Menschen haben Zukunftsängste. Wo werde ich im Alter leben? Wo werde ich sterben? Und wer wird dann bei mir sein? Wird meine Ehe halten? Oder ich gucke zu unseren Jugendlichen, ne? Werde ich einen Job kriegen? Wie wird das sein mit meiner Karriere, mit meiner Entwicklung? Manche gehen da ganz locker dran, manche haben Sorgen und Ängste. Und wer Ängste hat, der ist nicht frei. der erlebt Enge, der erlebt eine Blockade, eine Lähmung, Unfreiheit. Wer von Ängsten getrieben wird, ist unfrei. Und es gibt viele Gründe, warum Menschen Angst haben, gerade im Blick auf die Zukunft. Ein dritter Gedanke, es gibt Menschen, die nur negativ über sich und über die Welt denken. Das hat etwas mit ihrer, vielleicht mit ihrer Geschichte, mit ihrer Erziehung zu tun. Es gibt Menschen, die sagen immer, ich bin nichts, ich kann nichts, ich habe nichts, ich bin ein Loser, keiner mag mich und die Welt ist schlimm und so. Ja? Wer in diesem Denken lebt, der kann ja nur depressiv werden. Der kann ja nur eingeengt sein und der ist nicht offen und frei, der ist unfrei. In diesem Denken entwickeln sich Krankheiten. Und es gibt manchmal Gründe, warum Menschen sich so entwickelt haben, aber sie sind unfrei und brauchen da, sehnen sich auch oft nach Freiheit. Dann schlechte Angewohnheiten. Gut, schlechte Angewohnheiten kennen wir alle, ne? Haben wir vielleicht auch alle, aber es gibt auch schlechte Angewohnheiten, die werden zur Sucht. Und bei Sucht rede ich jetzt nicht nur von Alkohol. Ja, das ist natürlich eine sehr prominente, eine sehr bekannte. Es gibt so viele Süchte. Workaholiker. Menschen, die einfach arbeiten müssen, die über ihre Kraft arbeiten müssen. Oder Internetsucht. Pornografiesucht. Ist ja auch ein Tabu in christlichen Gemeinden. Ja? Es gibt so viele Gründe, warum Menschen in Süchte geraten und unfrei sind. Sie leben in einer freiheitlichen Gesellschaft, aber sind dennoch unfrei. Und das vorletzte, durch Schuld. Dinge, wenn wir schuldig geworden sind, und wer wirklich von euch schon mal so richtig schuldig geworden ist, ich meine jetzt nicht sowas wie Tischgebet vergessen oder so, ne? Richtig Schuld auf sich geladen hat. Der weiß, was für eine Last auf den Schultern liegt. Und was für eine Befreiung das ist, wenn jemand sagt, ich vergebe dir. Wie viel Schuld tragen wir mit uns rum? Und manchmal auch schwere Schuld. Das macht Menschen unfrei. Und das letzte Beispiel in der Tat ist so, dass durch das, was uns angetan wurde, uns wurde oder wird eine Menge angetan. Vielleicht bist du in deiner Kindheit schlecht behandelt worden. Vielleicht hast du Mobbing erlebt, im Job oder in der Schule oder wo auch immer. In der Ehe. Es gibt so viel, wo Menschen dir Wunden zufügen, wo Menschen dich plagen und wo du unfrei wirst. So, diese Beispiele genügen. Ich musste nicht lange nachdenken, um diese Beispiele in den Kopf zu bekommen, um zu merken, wir sind auch unfrei, obwohl wir offiziell von der Kirche nicht unterdrückt werden und im Staat auch nicht. Aber Freiheit, die Sehnsucht nach Freiheit kennen wir doch auch. Jetzt möchte ich die Frage nach Gott stellen. Was hat eigentlich Gott mit Freiheit zu tun? Der Begriff der Freiheit ist ein zentraler Begriff in der Bibel. Ist nicht einfach nur irgendwie am Rand, es spielt für Gott eine große Rolle. Die wichtigste Geschichte im Alten Testament ist die Geschichte, als Gott durch Mose das Volk Israel aus der Gefangenschaft befreit hat. Denkt an die 10 Gebote. Die 10 Gebote beginnen nicht, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland geführt habe. Gott ist der große Befreier. Gott ist der große Erlöser. Und das ist im Alten Testament die zentrale Geschichte. Und im Neuen Testament, Jesus sagt, wenn euch der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Also die Freiheit durch Jesus ist im Neuen Testament ein ganz wichtiger Gedanke. Darum spielt Freiheit in der Bibel insgesamt eine ganz große Rolle. Und wie das geschehen kann, die Begegnung mit Jesus, das haben wir eben in der Lesung gehört, in dieser Geschichte von dieser verkrümmten Frau. Wir gucken uns die Geschichte jetzt noch mal kurz an. Um was geht es? Es geht um eine Frau, die seit 18 Jahren krank war. Lukas weiß das irgendwie ganz genau. Ne? 18 Jahre war diese Frau krank. Und zwar so, dass sie einen verkrümmten Rücken hatte. Ne? Also ich muss jetzt mal mein Mikro festhalten, das ist nicht. Aber diese Frau konnte quasi nur sich so bewegen. Sie konnte sich nicht aufrichten und ihr könnt euch ja mal überlegen, was das mit euch machen würde, wenn ihr nur ausschließlich so durch die Weltgeschichte laufen würdet. Wenn das eine 19-Jährige war, dann kennt sie es nicht anders, aber wenn sie 40 war, hat sie es auch noch erlebt, gesund zu sein. Wir wissen nicht, wie alt die Frau war, aber sie war seit 18 Jahren nicht mehr in der Lage, aufrecht zu stehen und zu gehen. Und das sind ja nicht nur körperliche Beschwerden, das sind ja nicht nur Schmerzen, sowas tut nicht nur weh im Rücken, sondern das bedeutet ja auch eine ungeheure Einschränkung der Lebensqualität. Diese Frau kann nicht nach oben gucken und den Himmel anstaunen und die Sterne und die Vögel. Sie kann nicht einfach jemandem ins Gesicht gucken und lachen. Mit dem Küssen, das geht schon, aber das ist alles schwierig. Ja? Es gibt viele Gründe, warum diese Frau auch innerlich verzweifelt ist, weil sie nur das vor Augen hat. Wenn du immer nur das vor Augen hast, wenn du nicht in die Sonne gucken kannst, dann wird auch dein Herz eng und dein Denken eng, wenn du nur diesen Platz hast. Aber diese Frau hat eine Ahnung, wo ihr geholfen werden könnte, nämlich in der Synagoge. Sie hat die Ahnung, vielleicht treffe ich dort Gott. Und vielleicht hilft diese Begegnung mit Gott mir. Sie kommt in die Synagoge und trifft dort Jesus. Vielleicht hat sie was von Jesus gehört, das wissen wir nicht. Dass Jesus anders über Gott redet, dass Jesus Menschen hilft, dass Jesus Menschen heilt. Er begegnet ihr und Jesus ruft sie jetzt zu sich. Ne? Also er sagt dann zu seinen Leuten, ruf diese Frau mal zu mir. Er hatte Mitleid, er hatte Barmherzigkeit. Ich finde es aber trotzdem komisch, dass Jesus das so macht. Also wenn ich sehen würde, ne, da hinten ist eine Frau, die sich nicht aufrichten kann, da würde ich doch nicht erwarten, dass diese Frau zu mir kommt. Da würde ich sagen, Mensch, ich gehe mal zu ihr hin. Ne? Sie soll doch nicht diesen Weg auf sich nehmen. Aber Jesus macht das. Er macht das auch bei Bartimäus so, der auch blind irgendwo am Straßengraben sitzt, ne, ruft ihn her. Weil Jesus möchte, dass wir Menschen selber kommen, dass wir uns selber auf den Weg machen zu ihm, dass wir selbst uns entscheiden, ich möchte diesen Weg zu Jesus gehen. Und dann kommt sie zu Jesus und jetzt haben wir ein richtig schönes Happy End. Jesus sagt, liebe Frau, sei gesund, er segnet sie und sie ist gesund und es ist alles super. Ja, ist doch eine schöne Geschichte, ne? Ja, genau. Ich finde die Geschichte nicht hilfreich, weil sie nicht das abbildet, was in unserem Leben ist. Bei uns läuft das doch nicht so, dass wir, in der Regel jedenfalls, dass wir ein Problem haben, dass wir eine Krise haben, dass wir unfrei sind und dann beten wir und alles ist weg, alles ist in Ordnung. Das kann so sein, dass Gott so ganz plötzlich hilft. Aber oft ist es doch anders. Oft braucht es Zeit. Oft braucht es Wochen, Monate, manchmal Jahre, bis wir Unfreiheit verlieren, bis wir Lasten loswerden, bis wir Blockaden loswerden. Ja? Und so eine Happy-End-Geschichte gibt es manchmal, aber sie gibt es eben nicht oft. Aber das will die Geschichte auch gar nicht sagen. Die Geschichte sagt gar nicht, wenn du an Gott glaubst, ist alles easy und es gibt ein Happy-End sofort. Aber diese Geschichte sagt, wenn du unfrei bist, wenn du eingeengt bist, wenn du Lasten hast und wenn du dann Jesus Christus begegnest, dann ist Veränderung möglich. Dann ist Heilung möglich. Dann ist Befreiung möglich. Und dieser Text will einfach nur einladen. Wenn du gebeugt bist, wenn du unfrei bist, wenn du gequält bist von Lasten, dann zu sagen, ich mache mich auf den Weg zu Jesus. Ich suche seine Nähe, seine Gegenwart im Gebet, im Wort Gottes, in der Gemeinde. Und dann darf sich auch Befreiung ereignen. Und das geschieht auch. Aber es gibt eben nicht immer ein Happy End auf Knopfdruck. Noch einmal kurz, bevor ich dann zum Schluss komme, zu dieser Frau. Es ist ja nicht nur so, dass sie sich aufrichten, so war es vorher. So, und jetzt kann sie sich aufrichten und freut sich. Sie hat ganz andere Möglichkeiten. Sie kann nach vorne gucken. Sie kann nach oben gucken, sie kann nach rechts und nach links gucken. Ja? Sie hat, ne, wenn sie nach vorne guckt, sie kann in die Zukunft schauen mit Hoffnung. Wenn sie nach oben schaut, sie kann Kontakte aufbauen zu Gott. Wenn sie nach rechts und links schaut, dann kann sie zu ihren Mitmenschen schauen. Wenn sie nach hinten guckt, kann sie in ihre Lebensgeschichte gucken. Die Frau hat viel mehr Möglichkeiten durch die Befreiung. Und das habe ich auch in meinem Leben erlebt, und das erlebe ich auch bei anderen, die mit Jesus unterwegs sind. In der Beziehung zu Jesus hat man plötzlich andere Perspektiven. Man guckt anders in die Zukunft, man beschäftigt sich auch anders mit seiner Lebensgeschichte, man nimmt auch seine Mitmenschen anders wahr, und der Kontakt zu Gott kann sowieso ein anderer werden. Ich komme zum Schluss. Wir haben Grund, Reformation zu feiern. Die Geschichte von damals, aber eben auch die Bedeutung der Reformation von heute. Die Lieder heute gehen alle um Gnade, um Glaube, um Jesus und die Bibel. Aber es gibt eben auch andere Worte, den Wert der Freiheit, den ich euch heute entfaltet habe. Und ich bete, dass Gott etwas mit diesen Worten in euren Herzen macht. Amen.